Einen schönen guten Abend im Namen der Aktion Dritte Welt Saar. Das Thema Asyl, Migration, Flüchtlinge ist ja im Prinzip in aller Munde. Man kommt nicht dran vorbei, egal welche Zeitung man liest, welche sonstigen Medien man liest oder konsumiert. Und es ist schon ziemlich lange in aller Munde. Ich beginne den Vortrag, die Darstellung der europäischen Asylpolitik, mit einem Zitat, um reinzukommen und Ihnen auch den Einstieg zu ermöglichen. Ein Zitat, das da lautet: Eine Verbesserung des persönlichen Wohlstandes gehört auch zu den Menschenrechten. Von wem ist das? Beziehungsweise ich beginne deshalb damit, um das vorneweg zu sagen, weil ich heute Abend nichts anderes machen werde, als zu begründen, warum diese Aussage richtig ist. Wenn Sie schon verstanden haben, können Sie gleich gehen, mehr werde ich nicht machen. Von wem ist das Ganze? Mal einen Tipp abgegeben.
Aktueller Bundespräsident.
Aktueller Bundespräsident, Nummer 1. Noch ein Tipp. Vielleicht irgendein Fußballspieler oder irgend so jemand, der das gesagt hat.
Früherer Bundespräsident.
Aktueller, früherer. Gibt es noch weitere Kandidaten in der Lostrommel? Frauen, könnte es auch vielleicht gewesen sein, weiß ich nicht. Ne? Okay, komm. Ich will euch nicht auf die Folter spannen. Das ausführliche Zitat ist aus dem Jahre 1989, 2. September, und war damals in der Tagesschau zu hören. Zitat: Er warnte davor, die Übersiedler als Wirtschaftsflüchtlinge anzusehen. Eine Verbesserung des persönlichen Wohlstandes gehört auch zu den Menschenrechten. Überrascht hat, hat er recht. Er hatte ja die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte auf den sprichwörtlichen berühmten Punkt zu bringen. Und wie gesagt, heute Abend werde ich versuchen zu erläutern, warum ich der Meinung bin, dass das richtig ist, was er gesagt hat, und warum wir auch versuchen sollten, diesen politischen Ansatz Realität werden zu lassen. Ich werde im ersten Teil des Vortrages eingehen auf die europäische Asylpolitik, gewissermaßen auch die EU aus einer anderen Perspektive darstellen. Eine Perspektive, die häufig Flüchtlinge haben, wenn sie versuchen, in die EU zu kommen, nämlich die Perspektive Stacheldraht oder auch häufig in aller Munde Festung Europa. Im zweiten Teil werde ich eingehen auf die saarländische Asylpolitik, also das versuchen, etwas herunterzubrechen, die allgemeinen Darstellungen. Und im dritten Teil wird es dann um Alternativen gehen. Vorneweg erlaube ich mir noch ein paar Hinweise zu der Organisation, die ich heute hier vertrete, die Aktion Dritte Welt Saar, aber auch den saarländischen Flüchtlingsrat, in dessen Vorstand ich für die Aktion Dritte Welt mitarbeite. Und hinzufügen muss man auch, dass die heutige Veranstaltung unterstützt wird von der Heinrich-Böll-Stiftung Saar, die damit auch entscheidenden oder wesentlichen Anteil daran hat, dass es hier dazu gekommen ist. Aktion Dritte Welt Saar, wir definieren uns oder sehen uns als eine allgemeinpolitische Organisation mit Sitz im Saarland, gegründet 1982. Also es gibt mittlerweile Menschen, die bei uns mitmachen, die waren bei der Gründung noch nicht auf der Welt. Ist auch mitunter ganz spannend. Wir arbeiten bundesweit. Das ist für beide Seiten oder für die eine Seite wie für die andere häufig ein Problem oder mitunter ein Problem, weil wenn wir anderswo auflaufen, dann wird man etwas schräg angesehen, wenn man seinen Sitz im Saarland hat. Umgekehrt im Saarland wird das auch nicht immer gerne gesehen, wenn man überregional tätig ist. Aber egal, das ist nicht unser Problem. Wenn man uns verstehen will oder wenn man sich mit uns auseinandersetzt, sollte man drei Dinge klar haben, die für unser Selbstverständnis relevant sind und auf deren Grundlage wir uns auch zur Asylpolitik äußern. Zum einen, wir haben bewusst kein Projekt in der sogenannten Dritten Welt, weil wir uns nicht anmaßen möchten, andere zu entwickeln, sondern wir versuchen es etwas bescheidener mit entwicklungspolitischen Maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sehen auch gewissermaßen dieses Land als ein Entwicklungsland, und Asylpolitik ist ein Bereich, wo wir entwicklungspolitisch hier vor der eigenen Haustür tätig sind. Wir definieren uns, wir begreifen uns als allgemeinpolitische Organisation, das heißt keine Ein-Punkt-Organisation, sondern zu einem, sag mal, Themenkanon tätig. Da gehört Asylmigration dazu, da gehört aber auch der Bereich Ökologie dazu. Da gehört der Bereich Rassismus, Antisemitismus, auch Islamismus dazu oder auch Agrarpolitik. Und je nachdem, wie man selber verortet ist, bekommt man den Zugang zu uns über dieses oder jenes Thema. Jedenfalls wichtig ist, dass wir die Themen untereinander auch miteinander verknüpfen. Das wird auch im Laufe des Vortrages, denke ich, noch an der einen oder anderen Stelle deutlich. Roter Faden unserer Politik, unseres politischen Wollens, ist soziale Gerechtigkeit, also Ziel ist soziale Gerechtigkeit, will sagen, dass alle Menschen in einer Gesellschaft, nicht Staat, aber in einer Gesellschaft, den gleichen Zugang zu den materiellen und kulturellen Ressourcen haben sollen. Und weil dies nicht immer der Fall ist, fliehen Menschen, weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive haben. So, was unternimmt oder inwiefern sind wir im Bereich Asyl tätig? Da kommen wir dann schon mal näher zum Vortragsthema. Das will nur sich zeigen, weil es um den Menschen rechts, auf der rechten Seite das ein oder andere Mal noch gehen wird. Vielleicht kennt jemand ihn. Ist ein saarländischer Parteipolitiker, Georg Jungmann, Innenstaatssekretär, Parteipolitiker der CDU. Das war bei einer Veranstaltung, an der wir letztes Jahr teilgenommen haben, im Podium, die im Johannesfoyer hier in Saarbrücken stattfand, zum Thema Asylpolitik. Also wir versuchen, die Öffentlichkeit zu informieren. Damals hatte ich an der Veranstaltung für den Saarländischen Flüchtlingsrat teilgenommen. Oder auch im Rahmen des Flüchtlingsrates haben wir diese Plakate verteilt oder aufgehängt, geklebt, Großflächenplakate in Saarbrücken, aber auch in der Nähe des Flüchtlingslagers Lebach, in der Mitte des Saarlandes. Das sind so gewissermaßen Öffentlichkeitsaktionen, die wir durchführen, entweder allein oder der Flüchtlingsrat allein oder häufig auch mit uns zusammen oder anderen. Und zuletzt hatten wir gemeinsam mit Flüchtlingsrat und anderen Organisationen hier im Saarland, Antifa war dabei, Libertad, die Freiraum-Initiative Finit, den Marsch für die Freiheit, den Flüchtlingsmarsch für die Freiheit mitorganisiert zwischen Saargemünd und Perlschengen, also Saargemünd, Saarbrücken, Völklingen, was war es noch, Saarlouis, Merzig, Perlschengen. Wir haben Übernachtungsplätze organisiert, Logistik, Strom, Wasser, Toiletten für 120 bis 150 Menschen, die unterwegs waren, Flüchtlinge und Unterstützer und auch gewissermaßen politische Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Oder aber, wir sind schon ein paar Jahre unterwegs, das Flugblatt liegt auch hinten aus, 1988 hatten wir im Bereich Remisch Schengen eine Mahnwache durchgeführt, weil sich damals die sogenannte Schengen-Gruppe dort getroffen hat, Schengener Vertrag. Da kommen wir gleich noch drauf. Beziehungsweise wer die Bild-Zeitung liest, kommt auch nicht daran vorbei. Letztes Jahr recherchiert und öffentlich gemacht die Stromsperren im Flüchtlingslager Lebach. Da muss man sagen, hat auch die Landesregierung souverän darauf reagiert. Wir hatten das länger recherchiert, öffentlich gemacht und sie haben in der Tat sofort eingeräumt, dass das ein Fehler war, den sie gemacht haben. Sie haben sich auch dafür entschuldigt, das sofort rückgängig gemacht und intern hat es auch die eine oder andere personelle Konsequenz gehabt. Okay. Osterteil, Festung Europa, europäische Abschottungspolitik gegen Flüchtlinge. Ein Teil der Menschen, die in ihrer Heimat keine Perspektiven sehen, fliehen. Nicht alle, ein Teil flieht. Das können Konflikte sein, kriegerische Konflikte, das können aber auch die generelle Verarmungssituation in anderen Teilen der Welt sein, dass einfach Menschen ausgeschlossen sind, abgehängt werden von ökonomischer Entwicklung, von sozialer Entwicklung, dass sie also von den Ressourcen ihrer Gesellschaft abgekoppelt sind. Zum Teil fliehen dann Menschen. 2012 waren rund 16 Millionen Menschen auf der Flucht. Mal geht die Zahl nach oben, mal leicht nach unten. Das hängt davon ab, je nachdem wie und wo oder wie stark kriegerische Konflikte auch nochmal verlaufen. Aber Menschen fliehen nicht nur aktuell wegen oder aus kriegerischen Konflikten heraus. Nicht alle erreichen das Ziel. In den letzten 20, 25 Jahren sind mittlerweile bis zu knapp 20.000 Menschen umgekommen, Flüchtlinge umgekommen bei ihrer Flucht nach Europa. Viele von ihnen ertranken im Mittelmeer oder verdursteten in der Sahara oder verhungerten auch auf ihren sehr, sehr langen Fluchtrouten oder sie hingen unter LKWs und irgendwann reichte die Kraft nicht mehr aus und sie ließen abreißen und das war es dann. Wie gesagt, das habe ich schon gezeigt, die Flüchtlinge kennen häufig Europa aus einer anderen Perspektive. Während in der luxemburgischen Grenzgemeinde Schengen, kennt vielleicht der ein oder andere von Ihnen vom Thema Wein her, weil dort wird auch Wein angebaut, während in dieser Gemeinde Schengen der dort vereinbarte Schengener Vertrag mit einem Europadenkmal gefeiert und gewürdigt wird, gibt es für die toten Flüchtlinge an den europäischen Grenzen nirgendwo ein Denkmal, auch nicht in Schengen. Es gibt einfach nichts im offiziellen Politikbetrieb, das in irgendeiner Weise daran erinnert, dass Schengen eben nicht nur für Freizügigkeit, freies Reisen steht, sondern für 20.000 Menschen auch im Prinzip das Todesurteil bedeutet hat. Ich beobachte eher eine Art gespenstische Ruhe, wenn es um diese Toten geht. Ab und zu gibt es ein Bild in den Medien, im Fernsehen von überfüllten Booten. Und das war es dann auch. Wie konnte das passieren? In einem Europa, das doch so viel Wert auf Menschenrechte legt. Das kennen wir ja aus ganz vielen Konflikten, Ukraine-Konflikt oder egal wo auf der Welt ein Konflikt ist. Sobald ein europäischer Staatspräsident, Ministerpräsident aufläuft in dem Konfliktgebiet oder nur ankündigt aufzulaufen, ist sofort hier die Rede davon, dass es jetzt mal um Menschenrechte gehen wird. Dass Europa nachschaut, wie es mit den Menschenrechten in dem Konflikt XY ausschaut. So als hätten die Europäer die Menschenrechte gepachtet. Aber wie kann es denn passieren, dass in diesem Menschenrechtskontinent, so wie er sich selbst sieht, 20.000 Menschen umkommen können, getötet werden können, sage ich dazu, ohne dass dies besondere Reaktionen auslöst. Meine Antwort darauf ist zu sagen, dass sich Europa selbst genug ist und im Kern den Abschottungsgedanken eines jeden Nationalstaates fortsetzt, nur gebündelt auf europäischer Ebene. Ein Nationalstaat, da muss man kurz erläutern, ein Nationalstaat schützt ja bekanntlich seine Bürger. Er definiert sich im Kern daraus, dass er seinen Bürgern und Bürgerinnen Schutz gewährt. Schutz vor anderen, vor außen, vor Feinden, vor dem Bösen, aber auch vor sich selbst und vor inneren Konflikten und Unruhen. Also ein Nationalstaat schützt seine Bürger. Das ist die Profession oder das Leitbild, der Gründungsmythos, muss man sagen, eines jeden Nationalstaates. Das Zusammenleben von Menschen ist bekanntlich nicht immer konfliktfrei. Deshalb gibt es diesen Berufszweig der Rechtsanwälte, es gibt einen Justizbereich, es gibt Polizei und so weiter. Die Betonung, wenn ich sage, ein Nationalstaat schützt seine Bürger, die Betonung liegt auf seine Bürger. Seinen Bürgern gewährt er Schutz. Diese privilegierte Kategorie des bürgerlichen Daseins wird definiert durch die Abgrenzung von den anderen. Bitte hören Sie immer die Anführungszeichen mit. In früheren Jahren waren die anderen von hiesiger Seite, von deutscher Seite aus betrachtet, die Franzosen, die Engländer oder doppelte Anführungszeichen, die Neger, die Russen. Und eine der extremsten und zynischsten Variante der Abgrenzung war diejenige im letzten Jahrhundert gegenüber den Juden mit den bekannten Folgen. Wenn Ihnen jetzt Assoziationen kommen zu Krieg, dann liegen Sie genau richtig. Ein Nationalstaat hat in der Regel immer auch etwas mit Krieg zu tun. Entweder ist er aus Kriegen entstanden oder hat zumindest das Potenzial, das Gewaltpotenzial, wir nennen es Gewaltmonopol, Kriege zu führen, um sich und seine Bürger gegen das Böse von außen zu schützen. Man wähnt sich in der Regel als Nationalstaat oder wähnte sich oft von Feinden umzingelt und musste sich wehren. Angegriffen hat eigentlich nie jemand. Sie kennen auch der Mythos der Nazis bestand darin, einen Angriff von polnischer Seite zu inszenieren. Das ist eigentlich bei jedem Konflikt so, dass jede Seite sagt, nein, wir greifen nicht an, wir sind angegriffen worden. Es ist ganz selten, dass ein Staat zugibt, ja, wir haben angegriffen. Die Nazis haben die Sowjetunion überfallen, es war ein Präventivkrieg nach eigener Darstellung, beziehungsweise auch, wie es noch einige Historiker in den Jahrzehnten danach uns haben glauben machen lassen. Heute läuft die Abgrenzung in der Regel über die Kategorie der Nationalität nach dem Motto, ich Deutscher, du nicht. Betrachtet man sich nun die Kriege der letzten Hunderte oder letzten 150 Jahre, 100 Jahre Erster Weltkrieg haben wir gerade, wenn man sich diese Kriege in Erinnerung ruft, dann will ich nicht verschweigen oder will ich klar sagen, dass das, was wir heute haben unter dem Label EU, ein Fortschritt ist. Definitiv. Es ist besser, in einer Situation zu leben, in der es keinen Ersten Weltkrieg und keinen Zweiten Weltkrieg gibt und in einer Situation zu leben, in der man einigermaßen stressfrei nach Frankreich fahren kann. Gut, das bezieht sich nicht auf die 80er Jahre. Bei denjenigen, die gegen Cattenom demonstriert haben, war das selten stressfrei. Aber egal, es war jedenfalls, auch damals war es keine kriegerische Auseinandersetzung vergleichbar mit dem Ersten Weltkrieg oder auch den Kriegen davor. Im Großen und Ganzen kommen die Deutschen mit den Franzosen ganz vergnüglich aus. Die Älteren unter ihnen, also sag mal mein Jahrgang, kennen noch das Bild, wo der Helmut Kohl, den hatten wir schon zu Beginn, mit seinem Kumpel François Mitterrand durch die französische Welt marschiert ist. Gut, sie hatten auch ein paar militärische Ambitionen, aber immerhin die beiden, der Christdemokrat und der Sozialist, haben sich gut verstanden. Angela und Nicolas, die konnten auch hervorragend miteinander. Und Angela und der neue François Hollande, die reden auch schon mal miteinander. Und der nächste oder französische Präsident oder die nächste französische Präsidentin wird mit Sicherheit auch wieder mit Angela gut auskommen können. So, die Aggressionen, also die Kategorie des anderen ist trotzdem geblieben. Es gibt nicht mehr die klassische Erzfeindschaft gegen die bösen Franzosen oder umgekehrt gegen die bösen Deutschen. Die Aggressionen richten sich heute gegen Flüchtlinge und gegen Migranten. Ziel ist es, entgegen dem Kohlschen Diktum, was wir zu Beginn hatten, Flüchtlingen den Zugang zu Menschenrechten zu verweigern. Und sind keine Flüchtlinge da, das kennt jeder von uns, oder diejenigen von uns, die jetzt nichts gegen Flüchtlinge haben, dann findet man doch schon Streit, meinetwegen mit seinen Nachbarn. Über irgendwas kann man sich immer aufregen und streiten. Sei es, dass der Rasenmäher zu laut ist, sei es, dass er zu wenig in Aktion ist, sei es, dass die Kinder nerven oder was weiß ich, über was man sich alles streiten kann. Dann nehmen halt die Nachbarn in der Straße unfreiwillig die Rolle des anderen ein. Kommen wir wieder zurück, enger zum Thema. Der ideale Flüchtling. Dazu jetzt zum Schengener Vertrag. Der Schengener Vertrag und das Dubliner Abkommen, Dublin 1, 2, 3, bilden sozusagen die juristische Grundlage zur Behandlung von Flüchtlingen. Schengener Vertrag, das begann 1985 und wurde Anfang der 90er Jahre abgeschlossen. Zentral sind bei dieser Darstellung bei der juristischen Betrachtung zwei Begriffe, zwei absolute Schlüsselbegriffe, mit denen man juristisch gesehen zumindest die gesamte Asylpolitik der EU einigermaßen treffsicher auf den Punkt bringt. Zum einen das sogenannte Schengener Informationssystem, da geht es vereinfacht gesagt darum, Daten zu sammeln. Ja? Der Schengener Vertrag war sehr weitsichtig, was heute Standard ist in der politischen Landschaft, dass man Daten, und zwar gigantische Mengen an Daten über Menschen braucht, um sie kategorisieren zu können, um Bewegungsbilder und, Konsumentenabläufe und Bilder darstellen zu können. Das war damals schon im Schengener Vertrag drin, allerdings fokussiert auf Flüchtlinge, weil das war von vornherein die Gruppe an Menschen, die uns bedroht, die das Gute bedroht. Der zweite Schlüsselbegriff, der uns in der Asyldebatte bis heute begleitet, verfolgt, nervt, ist die sogenannte Drittstaatenregelung. Wir sagen, ein Flüchtling, der nach Deutschland einreisen will und über ein anderes europäisches Land eingereist ist, dem das nachgewiesen werden kann, der ist sicher gewesen vor Verfolgung in diesem anderen Land, sprich, er hat hier kein Aufenthaltsrecht. Das ist im Wesentlichen geklärt in den Dubliner Verträgen 1, 2, 3, jeweils mit diversen Ausdifferenzierungen. Drittstaatenregelung und Schengener Informationssystem, das sind die zentralen Begriffe. Und wenn Sie sich jetzt kurz die Geografie von Deutschland vorstellen, dafür braucht man nicht studiert zu haben. Deutschland ist von der kleinen Ausnahme abgesehen im Großen und Ganzen ein Binnenland, also keine Seefahrernation mit einer kleinen Ausnahme. Und im Großen und Ganzen kann man auch nach Deutschland kaum reinkommen, ohne vorher in einem anderen europäischen Land gewesen zu sein. Einreisen darf nach den Verträgen Schengen und Dublin 1, 2, 3, einreisen darf eigentlich nur der Flüchtling, der Papiere hat, gültige Papiere, der ein Einreisevisum hat, was man bei der deutschen Botschaft in afrikanischen Ländern, in südamerikanischen Ländern bekommt, offiziell zumindest, der ein Flugticket hat. Er darf einreisen, wenn er sich selbst versorgen kann, wenn er also genug Zaster hat, wenn er einigermaßen integriert ist, wenn er nach Möglichkeit auch schon die Sprache des Heimatlandes, des zukünftigen Landes, wo er hin will, spricht. Und es ist auch nicht verkehrt, gut Fußball spielen zu können oder eine andere Sportart überdurchschnittlich gut zu beherrschen. Kurzum, Sie haben es gemerkt, diesen Typus Flüchtlinge, diesen idealen Flüchtling gibt es nicht. Trotzdem gibt es aber Flüchtlinge. Für diesen Widerspruch gibt es eine Lösung. Was machen nun diejenigen, die es gibt? Die aber nicht legal einreisen dürfen, die es offiziell nicht gibt. Nein, sie regeln ihre Einreise eben anders. Wir haben ja bereits gehört, eine Verbesserung des Wohlstandes gehört auch zu den Menschenrechten, so Helmut Kohl. Und Kohl, gut, und was machen nun die Flüchtlinge, die keine Papiere haben, die all das, was ich aufgelistet habe, nicht zur Verfügung haben? Naja, sie kaufen sich Pässe, gefälschte eben. Sie kaufen sich Dienstleistungen von sogenannten Schleppern ein. Sie verstecken sich auf LKWs, versuchen illegal mit LKWs einzureisen, was lebensgefährlich ist, sie verdienen sich als blinde Passagiere, auch das ist lebensgefährlich, oder sie kaufen sich Tickets für brüchige, Tickets in Anführungszeichen, brüchige Boote und fahren damit übers Mittelmeer, was auch oft tödlich ist. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Sie machen also lauter illegale Dinge, nur um die Verbesserung ihres persönlichen Wohlstandes zu erreichen, der bekanntlich zu den Menschenrechten gehört. Es gibt zwei juristischen und politischen Bausteine oder militärischen Bausteine in der Festung Europa. Die zwei zentralen Säulen sind der schon erwähnte Schengener Vertrag. Ab 85 wurde dort versucht, die europäische Innenpolitik zu harmonisieren. Und im Asylbereich bedeutete das die Harmonisierung auf niedrigstem Niveau. Also das Land, das den niedrigsten Standard hatte, wurde die Asylpolitik der gesamten EU jeweils ausgerichtet, um einen Konsens zu erzielen. Die zweite Säule der europäischen Asylpolitik ist Frontex, diese Grenzschutzagentur, kommen wir gleich dazu. Diese juristischen Maßnahmen des Schengener Vertrages, aber auch der drei Dubliner Abkommen, 1, 2, 3, sind Maßnahmen auf EU-Ebene, die aber innenpolitisch und auch außenpolitisch in der EU flankiert werden durch verschiedene andere Maßnahmen. Aber wenn man einsteigt in die Asylproblematik, wird man feststellen, dass es ganz viele untergeordnete Vertragstexte gibt. Da kann man sich leicht drin verlieren, wenn man das nicht beruflich machen muss. Als Jurist, finde ich, kann man auch irgendwann mal Schluss machen. Man muss die Grundsystematik begreifen und dann bei Bedarf sich hier und da tiefer einarbeiten. Es gibt auch noch anderes im Leben zu tun. Der Schengener Vertrag wird beispielsweise flankiert und auch man kann gewissermaßen es daraus ableiten durch Frontex, durch die Grenzschutzagentur Frontex. Das ist eine außenpolitische und mitunter militärische Maßnahme, die dort getroffen wurde. Der Sitz von Frontex ist in Warschau und Frontex, so die offizielle Version oder das offizielle Leitbild, unterstützt, so der Sprachgebrauch, Staaten bei der Einrichtung von Flüchtlingslagern und ist präventiv tätig, schaut also, wie und wo Flüchtlinge sich bewegen, meistens vom afrikanischen Kontinent Richtung Europa, versucht zu erfassen, wo und wie die Flüchtlingsbewegungen und in welcher Menge sie stattfinden. Dazu hat Frontex einen gewissen Etat, der in den letzten Jahren jährlich gestiegen ist, nicht nur im unteren Prozentbereich, wobei der Etat zum Beispiel von 2011 lag bei 88 Millionen Euro, das hört sich nicht viel an, ist es zunächst mal auch nicht, aber Frontex hat natürlich Zugriff auf alle polizeilichen Einrichtungen in den europäischen Ländern. Also Frontex stellt diesen Einrichtungen, den Polizeiapparaten der diversen EU-Länder, die Informationen zur Verfügung, tritt manchmal selber auf, sie haben auch eigenes Personal, auch eigene Boote, Hubschrauber etc., aber häufig sind sie der zentrale Informationslieferant und stimmen dann die Strategien des Vorgehens mit den diversen Ländern, Italien, Griechenland häufig, aber auch anderen ab. Und dies wird begleitet, ich sagte, der Schengener Vertrag wird begleitet durch verschiedene Maßnahmen, unter anderem Frontex, aber auch, es gibt so eine mediale Inszenierung der ganzen Flüchtlingsdebatte, nämlich das Boot ist voll. Das ist eine zentrale mediale Inszenierung. Wir können, dahinter steht die Auffassung, wir können doch nicht alle aufnehmen. Wenn die Grenzen offen wären und alle kommen, dann würde das doch nicht gehen. Nun, das hört sich gut an, vor allem hört es sich dramatisch an und man hat auch mit dem Bierglas in der Hand schnell die gesamte Weltsituation im Blick und vor allem im Griff, scheinbar. Aber eine Forschergruppe der UNESCO hat vor rund 2 Jahren dazu eine Studie erstellt. Sie haben einfach mal durchgerechnet, was denn passieren würde, wenn die Grenzen offen wären, ob es dann auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien und Italien gäbe als Länder oder ob die alle glatt gemacht würden von Menschen, die häufiger als Heuschrecken dargestellt werden. Und die kamen zu einem erstaunlichen Ergebnis, es würde im Großen und Ganzen nicht viel passieren, die Migrationsbewegungen würden leicht ansteigen, aber nicht signifikant hoch. Vor allen Dingen aber würden die gesamten Kosten ja wegfallen, die gigantischen Kosten, die man für diese Grenzsicherungsaktivitäten, Nationalstaat, ich habe es erläutert, braucht. Die ganzen das ganze Personal, die ganzen materiellen Kosten, die ganze Logistik, der ganze Apparat, der ganze materielle Apparat, alles das würde weitestgehend wegfallen, wenn man Bewegungsfreiheit gewähren würde, sprich offene Grenzen. Gut, wer sind nun die Träger von Inszenierungen, die häufig gegen Flüchtlinge gerichtet sind? Das Boot ist voll, wir können nicht alle nehmen, wir müssen uns schützen und so weiter. Wer sind die Träger? Man könnte auch sagen Täter, man könnte aber auch Akteure sagen. Diejenigen, die dann einen Schengener Vertrag installieren, die ihn auf nationaler Ebene durchführen und herunterbrechen. Wer sind diejenigen, die eine Einrichtung wie Frontex installieren und sie auch am Laufen halten, sie auch materiell weiter füttern? Ich will zwei Jahreszahlen nennen, die beispielhaft stehen, da könnte man noch einige nennen, aber zwei Jahreszahlen, die in der Asyldebatte in der Bundesrepublik, aber auch EU-weit zentral sind. Zum einen das Jahr 1993, Mai 1993. Kurz zuvor ist ja der Warschauer Vertrag, wie soll ich sagen, zusammengebrochen. Kurz zuvor sind die Warschauer Vertragsstaaten zusammengebrochen und es gab gravierende Veränderungen, sprich Sowjetunion ist zerfallen, andere Staaten bekamen andere politische Systeme und so weiter. Sie kennen die Entwicklung, entweder aus eigener Anschauung oder aufgrund des Allgemeinwissens. Und ich sagte ja vorhin schon bei der Darstellung der Charakteristik eines Nationalstaates, wenn die Franzosen, die Engländer oder die Russen und so weiter als Feinde wegfallen, dann sucht man sich andere Feinde, Flüchtlinge. Das ist auch passiert. Es gab eine massive innenpolitische Debatte in der Bundesrepublik Deutschland ab 89 aufsteigend. Wir Deutschen, auch im Fußball wurde man dummerweise 1990 Weltmeister. Ich habe nichts dagegen, dass Deutschland Weltmeister wird, aber lieber 4 Jahre vorher oder 8 Jahre später. Aber es war ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, weil ja insbesondere die innenpolitische Lage massiv, die innenpolitische Asyldebatte massiv in die nationalistische Ecke hinein befeuert hat. Und es gab aber ein Problem für diejenigen, die ein anderes Asylrecht wollten. Es gab dieses Kack-Grundgesetz, ja? Dieses Kack-Grundgesetz, was aufgrund der Ereignisse am 8. Mai 1945 und dem, was danach kam, also der militärischen Niederlage der Nazis, hier installiert wurde durch US-amerikanische und französische und englische Hilfe, britische Hilfe. In diesem Grundgesetz in Artikel 16 stand drin, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Punkt. Keine Einschränkung, sonst stand nichts drin. Das war, entstand aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, wo ja viele, viele auch geflohen sind und in anderen Ländern, auch Deutsche in anderen Ländern, Zuflucht fanden. Und dieser Artikel 16 gehörte zu den ersten 20 Artikeln und die ersten 20 kann man nur mit 2/3 Mehrheit ändern. Und die hatte die CDU nicht, die das ändern wollte, die CDU, CSU und die FDP hatte geschwankt. Was macht man nun, ne? Wir haben halt gerechnet und festgestellt, wenn wir die SPD oder größere Teile der SPD auf unsere Seite ziehen, dann klappt das. Dann passierte das, was heute sagt, man passieren musste. Ich sagte, es musste nicht passieren, es ist halt passiert. Ein Teil der Sozialdemokraten hat mitgestimmt mit der CDU. Und die Personen in der SPD, die damals einen wesentlichen Teil der SPD, nicht alle, einen wesentlichen Teil auf Linie gebracht hat, diesen Paragraphen de facto, ich sage jetzt mal nicht abzuschaffen, aber so weit auszuhöhlen, dass es durchaus auch legitim ist, von einer Abschaffung zu sprechen. Diese Person war und ist Oskar Lafontaine. Der hat als linker Sozialdemokrat, so wurde er damals verschiedentlich bezeichnet, hat dafür gesorgt, dass wesentliche Teile der SPD-Bundestagsfraktion, es lief über 3 Jahre diese Diskussion oder dieses interne Einstimmen, dass wesentliche Teile der SPD-Bundestagsfraktion für die Aushöhlung dieses Artikels gestimmt haben und dafür die Drittstaatenregelung in diesen Artikel aufzunehmen. Übrigens es gab mehrere Personen in der SPD, die dagegen gestimmt haben, Ottmar Schreiner war einer, aber auch die jetzt noch aktive Elke Ferner. Bei aller Kritik an der SPD sollte man immer auch sehen, dass es dort auch Menschen gibt, die auch mal anders agiert haben oder auch aktuell anders agieren. Gut. Und im Jahre 2002, das ist ein weiteres Beispiel, haben sich mehrere europäische Politiker, bekannte europäische Politiker, für Lager an der afrikanischen Mittelmeerküste, hauptsächlich mit Blick Richtung Libyen, eingesetzt. Auffanglager rund um die Krisengebiete, rund um die EU, um die Tore der EU sollten Lager entstehen für Flüchtlinge. Drei der bekanntesten, die sich dafür eingesetzt haben, Tony Blair aus Großbritannien, Otto Schily, auch wie Tony Blair Sozialdemokrat, damals Deutsch, war er noch nicht in der SPD, wurde später, er war damals Innenminister, sorry, jetzt bin ich ja schon selber durcheinander. Und, Sie haben ihn schon gehört, Oskar Lafontaine. Diese drei Sozialdemokraten setzen sich in verschiedenen Erklärungen dafür ein, dass um Europa herum in anderen Ländern Lager aufgebaut werden. Und einer hat die drei erhört. Einer war gnädig und hat gesagt, machen wir. Muammar al-Gaddafi. Libyen war und ist heute eigentlich immer noch Transitland für viele, für die meisten Flüchtlinge aus Afrika, die nach Europa wollen. Gaddafi installierte ein relativ ausgefeiltes Terrorregime, so muss man es bezeichnen, gegenüber Flüchtlingen, mehrere Haftanstalten für sogenannte illegale Migranten, wobei ich ja sage, ein Mensch, der geboren wurde, lebt und kann zunächst mal per Definition gar nicht illegal sein, das ist ja auch nur eine Konstruktion. Es gab ständige Deportationen in Libyen unter Gaddafi, es gab Dauerabschiebungen oder die Flüchtlinge wurden einfach wieder in der Sahara ausgesetzt mit den bekannten Konsequenzen. Auch Frontex hatte da seinen Anteil daran und besuchte noch circa ein Jahr vor dem Sturz Gaddafis, anderthalb Jahre vor dem Sturz von ihm, Libyen und stellte fest, dass alles weitestgehend in Ordnung ist, dass es nur kleinere Unregelmäßigkeiten bei diesen Lagern gibt. Wie war das nun möglich mit Gaddafi? Naja, er hatte zwei Dinge. Er hatte erstens Öl, braucht man, Treibstoff der hiesigen Welt, der hiesigen Wirtschaft, Treibstoff. Und zweitens, er hatte gute Freunde. Im Jahre 2011, 20. Oktober 2011, erschien in einer deutschen Zeitung ein schönes Titelcover. Es war keine Tageszeitung, keine große, keine kleine, es war eine andere Zeitung. Ein großes Titelcover mit vier einzelnen Bildern. Die Überschrift lautete, in den Herzen seiner Freunde lebt er weiter. 20. Oktober 2011. Bild 1 zeigt Herrn Sarkozy mit Herrn Gaddafi händeschüttelnd. Bild 2 Gerhard Schröder mit Herrn Gaddafi händeschüttelnd. Bild 3 Barack Obama mit seinem Freund Gaddafi händeschüttelnd. Bild Nummer 4 Herr Berlusconi aus Italien mit Herrn Gaddafi, Sie kennen es schon, Sie wissen es schon, Sie ahnen es schon, händeschüttelnd. Das Bild sah so aus und erschien in dem, wie es bezeichnet wird, Satire-Magazin Titanic. Meiner Meinung nach hat dieses Magazin mit diesem Bild exakt den Punkt getroffen, genauso wie Helmut Kohl mit seinem legendären Zitat, weil diese Publikation, diese Zeitung brachte es fertig darzustellen, mit welch unfassbarer Heuchelei Europa sein Verständnis von Menschenrechten zelebriert und inszeniert. Jetzt machen Sie mal ein Gedankenexperiment. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben hier in Deutschland oder in Frankreich, was mit einer deutschen oder einer französischen Regierung passieren würde, die diese Metapher, das Boot ist voll, statt auf die eigene Wohlstandsgesellschaft, auf die eigene statistische Überbevölkerung beziehen würde, die es stattdessen auf die heillos überladenen Flüchtlingsschiffe im Mittelmeer bezieht und von ihrer Gesellschaft, von ihrer Bevölkerung Solidarität einfordert. Wie lange meinen Sie denn, wäre eine solche Regierung noch an der Regierung dran? Und wie lange würde es dauern, bis sie von rechts oder anderen Populisten hinweggefegt wird? Weil normalerweise ist es doch, wenn wir mal davon ausgehen, was zeichnet uns als Menschen aus? Bei allen Unterschieden und allen Abgrenzungsritualen, die ja jeder und jede von uns auch macht, gehört auch zum Menschsein dazu, aber wenn Sie irgendwo sind und jemand droht vor Ihnen zu ertrinken, dann ist es doch völlig normal, dass Sie der Person die Hand hinhalten, versuchen, dass sie nicht ertrinkt, festhalten und darauf hoffen oder warten, versuchen einzurichten, dass noch weitere Hilfe kommt. Ja? Das ist ein ganz normaler menschlicher Reflex. Wenn man das nicht macht, das passt nicht. Die Gattung Mensch, egal wo ein Mensch lebt, hält immer einem Ertrinkenden, einem Gestrauchelten die Hand hin, weil ein Mensch weiß, das ist gewissermaßen ein genetischer Code über Jahrtausende, eingraviert, weil ein Mensch weiß, dass er trotz Aufklärung, trotz Individualität immer auch nur mit anderen, mit und in einer Gemeinschaft überleben kann. Ja? Deshalb ist es normal, einem Ertrinkenden die Hand zu reichen und asozial es nicht zu machen und die Menschen wegzuschicken. Das nur zum Thema europäische Menschenrechtsverständnis und die Inszenierung. Alles in allem hat sich Europa genauer genommen seit 1985, seit den Verhandlungen zum Schengener Vertrag seit die begannen zu einer Festung für Flüchtlinge entwickelt. Zentrales Prinzip, sage ich jetzt mal abschließend in dem Beitrag, zentrales Prinzip ist die Abschottung, zur Not militärisch, aber auf jeden Fall juristisch bis ins kleinste Detail sauber geregelt. So, setzen wir nun gegen Ende des Beitrages, oder setzen Sie mit mir zum Ende des Beitrages an, zu einem Landeanflug Richtung Saarland. Wir nähern uns also jetzt im Sinkflug dem Saarland, genauer gesagt dem Flüchtlingslager Lebach, das natürlich im offiziellen Sprachgebrauch nicht Flüchtlingslager Lebach heißt, sondern Landesaufnahmestelle, Entschuldigung. Ich habe das schon so internalisiert mit Flüchtlingslager Lebach, dass ich immer wieder hinschauen muss. Sie wissen ja, Atomkraftwerke heißt nicht Atomkraftwerke, sondern Kernkraftwerke, Waldschäden, Waldsterben nennt man neuartige Waldschäden. Und das Abschiebegefängnis Ingelheim heißt Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige. Gut, das ist immer der Kampf um die Worte, um die Hegemonie auf der Deutungsebene. Aber ich vertrete die Auffassung, man sollte versuchen, die eigene Sprache auch an der Realität anzupassen. Oder Sprache sollte Realitäten abbilden und man sollte aufhören, sich die Welt von die Welt mit Sprache noch schöner zu machen, als sie ist. Okay, Flüchtlingslager Lebach, das Lager, dort können circa bis knapp über 1300 Menschen unterkommen, zurzeit sind es über 1200. Das Lager ist also auch nach offiziellen Angaben kurz an der Grenze der völligen Auslastung. In der Regel leben dort 800 bis 900, aber eben durch die letzten Flüchtlingsbewegungen sind es deutlich mehr geworden. Es hat auch damit was zu tun, dass das Saarland als Grenzland natürlich Einreiseland ist für Flüchtlinge, die über Paris hierher fliehen, beziehungsweise es leben sehr viele eritreische Flüchtlinge mittlerweile im Saarland. Das wiederum hat damit zu tun, dass es bundesweit eine oder in der BRD eine gewisse Aufteilung gibt, dass eritreische Flüchtlinge, egal wo sie auflaufen in Deutschland, nicht nur, aber eine Hauptsache eher im Saarland dann als beispielsweise in Brandenburg. In Eritrea ist zurzeit leider Gottes eine Fluchtregion wieder geworden. Das hängt sehr viel mit der eritreischen Geschichte zusammen. Wer will, kann dazu nachher Fragen stellen. Das ist aber jetzt nicht das zentrale Thema. Wenn ich sage, Flüchtlinge leben im Lager Lebach, dann muss ich hinzufügen, sie müssen im Lager Lebach leben. Sie dürfen nicht in Kommunen leben. Sie müssen, dürfen meist auch nicht arbeiten, aber da gibt es Ausnahmen. Mittlerweile lockert die Landesregierung im Saarland diese Position etwas und lässt schon mal Flüchtlinge in die Kommunen ziehen, weil das Lager erschöpft ist oder weil die Kapazität dort erschöpft ist. Wenn ich sage, sie müssen dort leben, heißt dies weiterhin, dass sie kein Geld erhalten, sondern dreimal die Woche anstehen müssen für Lebensmittelpakete. Sie werden aus Paketen verpflegt, dürfen sich also nicht selber etwas einkaufen, was im Übrigen billiger wäre, als ihnen die Lebensmittelpakete zu geben. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, was billiger ist, sondern hier geht es darum, Menschen in einer gewissen Weise in ein ordnungspolitisches Denken zu zwängen und ihnen die Selbstständigkeit auch bewusst zu nehmen. Und sie erhalten nur eine sehr, sehr eingeschränkte medizinische Versorgung. Und Duschen beispielsweise ist nur in einem Extragebäude möglich, zu streng regulierten Öffnungszeiten. Auch hier tut man, was man tun kann, um den Menschen klarzumachen, dass sie unerwünscht sind, dass sie hier einfach unerwünscht sind. Als im Jahre 2010, das ist jetzt schon etwas über 4 Jahre her, im Frühjahr 2010, mehrere hundert Flüchtlinge in Lebach in einen Streik gingen und die Annahme der Lebensmittelpakete verweigerten, da war die Aufregung im damals noch jamaikanisch regierten Saarland groß. Die Regierung gab sich nach außen hin Mühe, den Eindruck zu erwecken und zu vermitteln, dass sie nicht weiß, was geschieht und warum es geschieht. Man vermutete, das hat man dann nach außen gegeben, weil Flüchtlinge ja eigentlich nicht so selbstständig denken können, man vermutete dann Rädelsführer bei den Flüchtlingen, also diejenigen, die vielleicht politisch etwas fitter sind, aus politischen Konflikten kamen, in politischen Organisationen tätig waren, die würden die Strippen ziehen, die Fäden ziehen. Das ist ja so dieses verschwörungstheoretische Denken, das ist ja jetzt, ich sag mal, kein Alleinstellungsmerkmal der damaligen saarländischen Landesregierung, das gibt es ja auch in anderen politischen Lagern. Damit kam man aber auch nicht so ganz weiter. Dann kam es im nächsten Schritt dazu, dass man die Rädelsführer auf deutscher Seite vermutete, weil irgendwie so Flüchtlinge bekommen das ja nicht auf die Reihe. Da muss ja irgendjemand, muss ja da die Fäden ziehen. Und wen wundert es, man geriet dann oder man kam auf den Gedanken, das könnte der saarländische Flüchtlingsrat sein. Dann habe ich vor kurzem bei einer Veranstaltung gesagt, in einem katholischen Kontext, ich bedanke mich für die Ehre, die uns da zuteil wurde als Flüchtlingsrat. auch für die Bedeutung, die man gesehen hat im Flüchtlingsrat oder dass man uns als eine mächtige Organisation gesehen hat, aber bei aller Selbstüberschätzung, zu der man ja auch manchmal gerne neigt, so stark und so mächtig ist der Flüchtlingsrat leider nicht, auch damals noch nicht gewesen. Das wäre zu viel der Ehre des Lobes. Aber wie hat es bereits Thomas Münzer im Kontext der Bauernkriege formuliert, die Herren da oben machen es schon selbst, dass ihnen der arme Mann Feind wird. Dass nämlich die Situation im Lager Lebach, Lebensmittelpakete, nur Duschen zu festgelegten Zeiten, eingeschränkte medizinische Versorgung, Perspektivlosigkeit. Es gibt Kinder, die dort geboren wurden, die Deutschland bisher nur durch die Brille Lager Lebach kennen. Ne? Dass einfach all das zusammengenommen dazu geführt hat, dass diese Streikbewegung entstand und auch sich verbreitete. Es waren ein paar wenige, die anfingen, es wurden immer mehr im Laufe einer Woche. Das hat 3 Wochen angehalten. Dass einfach die Verhältnisse im Lager Lebach der ausschlaggebende Grund waren oder ein ganzes Potpourri an Gründen geboten haben, um so zu reagieren, da wollte man zumindest offiziell in der Landesregierung nicht darauf kommen. Überhaupt das Verstehen von Flüchtlingen und von Menschen, die sich vereinfacht gesagt für Flüchtlinge einsetzen, das fällt so manch einem in der Sphäre der Parteipolitik schwer. Im Jahre 2002 ist ein Artikel erschienen, in dem hieß es, Zitat, bei Abschiebungen würde, Druck auf die staatlichen Organe wie Innenministerium und Polizei ausgeübt von Unterstützergruppen, von Geistlichen und Gemeindemitgliedern, die Kirchen Asyl gewähren. Und weiter heißt es, es seien nicht selten kriminelle Methoden, die Asylbewerber stellen nach dem Asylantrag immer neue Folgeanträge. Dafür finden sie leicht willige Rechtsanwälte. Also das Ausschöpfen, Zitat Ende, das Ausschöpfen vorhandener juristischer Möglichkeiten durch Bürger dieses Landes ist demnach eine kriminelle Methode. Und wer Menschen bei dieser kriminellen Methode hilft, sprich Rechtsanwälte, ist halt eine zwielichtige Person, flankiert von willigen Rechtsanwälten, heißt es in dem Artikel, auch Pfarrer, Geistliche, Kirchengemeinde, Mitglieder oder Asylgruppen sind eine ganz große Gefährdung. Von wem ist denn diese Aussage? Sie war in der Welt drin, Welt am Sonntag, 17.11.2002. Es ist eine Person, die auch heute noch in der hiesigen Landschaft politisch tätig ist, die vermutlich einige oder die meisten von Ihnen kennen dürften. Gegen Rechtsanwälte, gegen Pfarrer, gegen Gemeinde, Kirchengemeindemitglieder, gegen Asylgruppen. Interessiert ihr euch nicht für Politik? Na gut, hier ist noch der Waschsalon. 12 Jahren sah sie so aus. Welt am Sonntag, 17.11.2002. Es gab damals eine sehr intensiv geführte Asyldebatte im Saarland. Annegret Kramp-Karrenbauer war damals Innenministerin, die erste Frau als Innenministerin in einem deutschen Bundesland. Und das hat sie gesagt. Es gibt auch im Landtag von ihr Aussagen, wo sie sich, das hat sie da nicht namentlich erwähnt, aber faktisch über Caritas und diakonisches Werk lächerlich macht, wegen deren Arbeit mit traumatisierten Opfern, also mit Folteropfern, wo sie das in einer sehr arroganten, zynischen Weise darstellt. Okay, ich kann es nur so wiedergeben. Nun könnte man natürlich sagen, was redet der da vorne, lange her, längst vorbei, ist für historische Dinge ganz nett, dass man sowas mal hat, so ein Artikel und diese Zitate, aber das ist ja Schnee von gestern. Nun, das ist leider kein Schnee von gestern. 30.06.2014, also noch nicht mal einen Monat her, 30.06.2014, Saarbrücker Zeitung, Zitat, Artikel. Der Artikel lautet, wie viel Hilfe braucht der internationale Patient? Dann die entscheidende Passage, Innenstaatssekretär Georg Jungmann, CDU, warf der Ärzteschaft vor, die Abschiebung von Asylsuchenden in mehreren Fällen zu vereiteln. Es kommt immer wieder vor, dass bei der drohenden Abschiebung Atteste vorgelegt werden, wonach die Krankheit eines Betroffenen in seinem Heimatland nicht behandelt werden könne, so Jungmann. Der CDU-Politiker bezeichnet dies als Schikane. Also nachdem jetzt Anwälte, Geistliche, Kirchengemeindemitglieder, Asylgruppen eine große Gefährdung für unser Land darstellen, sind es jetzt Ärzte. Hintergrund war eine Ärztetagung hier in Saarbrücken, Fachtagung Ärzte, die sich mit der Frage Gesundheit und Flüchtlinge, Gesundheit und Migration beschäftigten, eingeschränkter Zugang zu Gesundheitsleistungen etc. Jungmann sollte einen Grußwort halten der Landesregierung, und normalerweise gibt es ja eine gewisse Etikette, wenn ein Staatssekretär, ein relativ hochbezahlter Beamter, zu einer offiziellen Veranstaltung geht, dann gibt es eine gewisse diplomatische Etikette, zumindest, Sie kennen das, wenn Sie eingeladen werden zu einer Party oder Fete oder sonst wie zu einer Veranstaltung, dann gehen Sie ja nicht hin und beleidigen die Veranstalter, das ist eher ungewöhnlich, aber Sie merken, er steht unter Druck, und er hat eine klare Vision, er hat die gleiche Vision wie seine aktuelle Chefin 12 Jahre vorher. Jetzt sind Ärzte das Problem. Ärzte schikanieren die Landesregierung und auch andere Landesregierungen in Deutschland, Bundesländerregierungen, indem sie Atteste ausstellen, die bescheinigen, dass Flüchtlinge so nicht abschiebefähig sind. Okay, also Feindbild, Rechtsanwälte, Ärzte, Pfarrer, Asylgruppe. Was hat das nun für Konsequenzen für eine humanere, andere Flüchtlingspolitik, Asylpolitik? Das ist Teil 3, und damit kommen wir dann nicht nur zum Sinkflug nach Lebach, da sind wir gerade gelandet, sondern wir lassen jetzt die Veranstaltung leicht langsam ausklingen. Welche Konsequenzen müsste es geben, um Helmut Kohls Diktum zu verwirklichen, nämlich eine Verbesserung des persönlichen Wohlstandes gehört zu den Menschenrechten. So, sorry, jetzt bin ich schon selber durcheinander. 2 pragmatische Vorschläge. Erstens einmal die Abschaffung, was wir hier auch gefordert haben, die Abschaffung der Lebensmittelpakete im Lager Lebach. Das ist ein Verwaltungsakt. Die Pakete wurden lange Jahre aus Bamberg, jetzt aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd, werden sie angefahren ins Saarland und an die Flüchtlinge verteilt. Das ist ein Verwaltungsakt mit wenigen Wochen oder 2-3 Monaten Vorlaufzeit, könnte man das umstellen, umdisponieren, und die Versorgung mit Geldleistung wäre auch deutlich billiger. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre auch eine sehr pragmatische. Man muss aus dieser Lagerlogik aussteigen. Der Saarländische Flüchtlingsrat hat hier eine goldene Brücke gebaut. Eine Brücke in Richtung derjenigen, die durchaus noch eher daran festhalten wollen, aber zumindest auch mal Zweifel bekommen haben. Es gibt auch in der CDU Menschen, die diese Position von Jungmann oder auch früher von Kramp-Karrenbauer nie geteilt haben, auch intern, in Anführungszeichen, sage ich mal, auf die Barrikaden gingen, da läuft das alles sehr gesittet ab, aber die sich dagegen gewehrt haben und auch opponiert haben. So, was? Der Flüchtlingsrat hat eine goldene Brücke gebaut, die da lautet: Das Flüchtlingslager Lebach bleibt für 3 Monate existent. 3 Monate bleiben die Flüchtlinge dort zur Östorientierung und dann werden sie auf die Kommunen verteilt. Die evangelische Kirche hat diese Position in etwa übernommen. Sie sagt allerdings 6 Monate. Die SPD sah, hat verschiedentlich erklärt, 1 Jahr zur Östorientierung sollte ausreichen. Da will ich mich jetzt nicht darüber streiten, ob 3, 6 Monate oder 12 Monate. Ich kann nur sagen, dass es uns gelungen ist seitens des Flüchtlingsrates, und da arbeiten wir ja als Aktion Dritte Welt Saar nun mal auch aktiv mit, dass es uns gelungen ist, vor den letzten 2 Landtagswahlen jeweils eine parlamentarische Mehrheit hinzubekommen für Abschaffung der Geldleistung. Da gibt es wunderbare Aussagen von Ulrich Kammersson und Heiko Maas, die sind ja auch noch im aktiven Geschehen drin, für eine Abschaffung der Lebensmittelpakete und stattdessen Geldleistungen und eben eine deutliche Reduzierung des Aufenthaltes der Flüchtlinge im Lager. Über die konkrete Zahl, wir sagen 3 Monate, SPD hat mal 6 Monate, mal 12 Monate gesagt, da kann man sich streiten, aber grundsätzlich war die Ansage im Landtag von SPD, von Grünen und auch Linken, die beiden Letztgenannten haben unsere Position weitestgehend so übernommen, war die Ansage raus aus der Lagerlogik und Abschaffung der Lebensmittelpakete. Wie gesagt, der Flüchtlingsrat hat einen sehr pragmatischen Vorschlag gemacht, keinen linksrevolutionären Vorschlag, sondern mit den 3 Monaten zur Östorientierung im Grunde genommen fürs Handgemenge im Alltag ist er geeignet. Man sollte über den Pragmatismus hinaus auch 2 Dinge politisch bedenken und mit aufnehmen in die Debatte. Zum einen, finde ich, sollte man einfach mal abrüsten. Die ganzen Leitbilder im Umgang mit Flüchtlingen sind ja geprägt von Begriffen wie Abschottung, Abwehr, Boot ist voll, kommen in Fluten, Wellen strömen. Wenn Sie zugehört haben, auch in dem Monitorbeitrag, der ist ja wirklich gut meint und ein guter Beitrag ist, ist dann nochmal die Rede von Flüchtlingsströmen. Das ist eine Begrifflichkeit, da kann ich nur davor warnen. Wer mit dem Feuer an einer Tankstelle spielt, braucht sich nachher nicht zu wundern, wenn es Buff macht. Das ist irgendwie relativ logisch, wenn ich mit Begriffen spiele, wo Menschen als Naturgewalt dargestellt werden, ja, gegen die ich mich schützen muss, gegen eine Flutwelle muss ich mich schützen. Entweder im Vorhinein, wenn es geht, oder im Nach, während sie stattfindet, muss ich alles mobilisieren, was ich habe als Gesellschaft, als Mensch, als Organisation, um mich davor zu schützen, um diese Flutwelle zu eliminieren, zu brechen. Also ich kann nur davor warnen, Menschen so darzustellen. Das meine ich mit Abrüstung in der eigenen Sprache. Das betrifft auch mich, auch ich bin nur ein Kind dieser Gesellschaft und auch mir rutschen solche Begriffe. Vorher wäre es fast passiert. Die eine oder andere Person, die mich besser kennt, hat es wahrscheinlich gemerkt, die andere nicht, aber auch ich bin nur ein Kind dieser Gesellschaft und auch in mir ist dieser sprachliche Müll natürlich logischerweise drin. Also wir müssen abrüsten. Und gelingt dies, dann kommen wir auch in einen Prozess hinein zu einem anderen Miteinander. Ich kann das jetzt nur noch ganz kurz ansprechen, dieses andere Miteinander müsste natürlich auch eine Voraussetzung haben. Es ist jetzt nicht nur eine Frage von, ich ändere meine Sprache und dann wird alles gut, sondern wir haben weltweit gigantische Stoffströme, vereinfacht gesagt, von der dritten in die erste Welt. Produkte, Rohstoffe, Agrarprodukte, Flächenverbrauch in dritte Weltländern rein. Produkte werden angebaut, rein in die erste Welt. Ne? Da kann man jetzt sehr viele Beispiele nennen, das gebe ich mir auch für die Diskussion, wenn da Fragen sind. Aber solange diese Stoffströme einseitig sind, solange aus dritte Weltländern, in denen Menschen hungern und verhungern, immer noch Agrarprodukte, Lebensmittel in Industriestaaten, in die erste Welt ausgeführt werden und hier eingeführt werden, da braucht man nicht studiert zu haben, um zu begreifen, dass da irgendetwas, und zwar etwas sehr Grundlegendes, nicht stimmt. Zweite politische Vision wäre, dass aus Gründen des Respekts und des Anstandes, der uns, behaupte ich mal, allen zu eigen ist, dass wir einfach mal versuchen, es hinzubekommen, dass den Flüchtlingen, die getötet wurden an den europäischen Außengrenzen, die es eben nicht geschafft haben, dass man ihrer gedenkt. Ja? Es ist ja immer so eine Sache, wenn es Konflikte gab, kriegerisch ausgetragene Konflikte, wenn es nachher zu einem Modus Vivendi oder zu einem Friedensvertrag kommt, dass dann Versöhnungskommissionen eingesetzt werden, dass die Erinnerungsarbeit geleistet werden muss. Und das findet hier gar nicht statt. Die Flüchtlinge sind gestorben und damit sind sie waren vorher schon nicht im Fokus der Aufmerksamkeit, Monitorbeitrag und Ähnliches sind Ausnahmen, sie waren vorher nicht im Fokus der Aufmerksamkeit und selbst als Tote wird ihrer noch nicht einmal gedacht. Und das ist für mich eine, wie soll ich sagen, eine Art Bankrotterklärung. Man sollte also aus Gründen des Respekts beispielsweise in Schengen auch ein Denkmal errichten für die getöteten und ermordeten Flüchtlinge. Das alles zusammengenommen wären dann Bausteine für eine bessere Welt, Netzwerke für eine bessere Welt. Das war übrigens von dem Flüchtlingsmarsch, die haben im Pfarrgarten in St. Peter in Merzig übernachtet, wo Normalsterbliche zwar zu Besuchszwecken tagsüber reinkommen, aber nicht um Nachtzelte aufzubauen. Okay, es hat auch insgesamt mit dem Flüchtlingsmarsch, auf den ich dann abschließend nochmal zurückkomme, fotografisch, bildlich, es hat eine gewisse Freude bereitet, weil neben dem zentralen Motto Bewegungsfreiheit, Marsch für die Freiheit, Bewegungsfreiheit, war auch eine, ich sag mal, positive Grundstimmung vorhanden. Soweit diese Veranstaltung, soweit dieser Vortrag, und wenn Sie gut zugehört haben, dann haben Sie auch einiges vom inneren Zusammengehörigkeitsgefühl der Herren Schröder, Lafontaine und Frau Kramp-Karrenbauer gelernt. In der Asylpolitik haben die drei große Gemeinsamkeiten, auch wenn sie unterschiedlichen politischen Lagern angehören, man könnte auch sagen, ein ähnliches oder das gleiche Feindbild. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, trotz Hitze, trotz Sommer und so weiter, es ist einiges in die Köpfe reingekommen und Sie konnten einiges besser einordnen als bisher.